Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Wir ergänzen uns gut, haben wir gerade festgestellt, hier bei Kreisab. Und damit hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur ersten Folge der Saison 2026-2027. Und ja, ich weiß, der ein oder andere hat gefragt, wann gibt es denn die nächste Folge? Und ich habe mich sehr gefreut über eure Antwort auf meine Antwort, denn ihr habt euch anscheinend den Sommer nur schlecht vertreiben können und wartetet sehnsüchtig auf diese neue erste Folge. Das freut mich sehr und es gibt noch ein paar Infos dazu, wie es weitergeht mit Kreisab. Aber erstmal begrüße ich den Kollegen Björn Parzen. Hallo Björn.
Hallo Sascha, schönen guten Tag.
Ich muss zunächst mal fragen, wie hast du dir denn den Sommer vertrieben?
Ich mir den Sommer vertrieben habe. Also, ich war erstmal 2 Wochen auf 2 verschiedenen kroatischen Inseln im Urlaub, einer herrlichen Insel Rab und einer komplett überlaufenden Insel Krk, und haben mich dann unter anderem der U18-EM, zwar von zu Hause und nicht aus Belgrad, der männlichen Jugend gewidmet und habe die Spiele verfolgt. Und ansonsten hatte ich, wenn man den Handball so sieht, ein Hallenheft oder Arena-Magazin, wie man heute sagt, für den Supercup produziert und habe mitgearbeitet an den Media-Guides der Champions League. Also ein bisschen Handball war natürlich dabei und jetzt geht es eben wieder richtig los.
So soll es sein. Und es ist ja längst losgegangen mit der Bundesliga bei den Männern und den Frauen. Du hast den Supercup angesprochen. Wir sprechen heute über ein paar Ergebnisse, die natürlich auch teilweise schockiert haben. Die Aussteiger in der Opel HBL haben ihre Spiele gewonnen. Damit hätten wohl nur die wenigsten gerechnet. Es gab schon ein Topspiel in Gummersbach. Da hat sich der SC Magdeburg durchgesetzt. Dann haben wir leider auch schlechte Nachrichten. In Nordhorn gibt es ein bisschen, ja sagen wir mal, Geldknappheit. Das ist in Ludwigshafen auch nicht groß anders. Aber ich war übrigens gestern beim Sauerland Cup, das ist eins der größten Jugendturniere, männliche A- und B-Jugend und natürlich auch die weibliche A- und B-Jugend. Da waren einige Top-Teams am Start und es war sehr interessant, einige Talente da zu beobachten. Es war auch verdammt heiß in den unterschiedlichen Hallen, aber gut, ich meine, das ist am Ende des Sommers halt teilweise so. Und wir schauen voraus auf die Königsklasse bei den Männern und bei den Frauen und direkt auch der Hinweis, ich war auch in Podcast zu Gast, beziehungsweise werde das sein. Ich war bei Anwurf, da gibt es eine Vorschau zur Bundesliga-Saison der Frauen und ich bin morgen zu Gast beim sehr geschätzten Kollegen Tim Detmar beim Podcast Dritte Halbzeit. Ich weiß noch nicht, worum es geht, aber Tim wird mich schon informieren. Da könnt ihr auch sehr gerne reinhören. Und ja, womit wollen wir starten? Wir starten mal kurz mit der Info, wie es mit Kreisab weitergeht. Denn ich habe sehr mit mir gerungen, ob ich das überhaupt machen möchte. Es ist bald das 14. Jahr komplett und das ist eine lange Zeit. Und jede Woche eine neue Sendung zu produzieren, das zehrt irgendwann dann doch stark an den Kräften, das muss ich zugeben. Aber ich habe mir vorgenommen, euch nicht, ja, sage ich mal, eiskalt zu erwischen, sondern ich habe mir gedacht, vielleicht kann ich ein bisschen was ändern, indem ich nur noch alle 2 Wochen auf Sendung gehe. Und ja, jetzt wird der eine oder andere sagen, oh, das ist aber sehr, sehr schade, aber ich muss ein bisschen was nebenher auch mal arbeiten, das ist das eine. Und Geld verdienen, das könnt ihr sicherlich gut nachvollziehen. Und es gibt auch andere tolle und spannende Projekte, die mir das eben ermöglichen, dann doch noch die Zeit zu finden, regelmäßig hier bei Kreisab zu sprechen. Und ich habe auch zu Beginn oder vor Beginn, besser gesagt, dieser Aufzeichnung mit Björn kurz darüber gesprochen, mir auch mal seine Meinung eingeholt und er hat zum Beispiel gesagt, er findet es immer besonders interessant, wenn nicht unbedingt tagesaktuelle Gäste mit dabei sind, wenn Gäste mit dabei sind, die sonst nirgendwo zu hören sind, andere spannende Themen, wenn vorausgeschaut wird auch auf die Saison beispielsweise oder auf Turniere oder wie wir das heute machen auf die Champions League und ich bin schon sehr gespannt, wie ihr das annehmt, diese Nachricht, schreibt mir auch gerne, wie eure Meinung ist, welche Gäste ihr vielleicht gerne mal haben möchtet, beziehungsweise die ich hier begrüße könnte, die was zu sagen haben. Und das ist ja eigentlich immer mein Anliegen gewesen von Anfang an. In der Tagesaktualität haben wir mittlerweile so viel Auswahl, so viele tolle Kolleginnen und Kollegen, die Podcasts produzieren. Ich denke, da seid ihr immer top informiert und deswegen ist das vielleicht gar nicht mehr so unbedingt nötig. Aber ich möchte mit diesem Format trotzdem gerne weitermachen und euch vielleicht eine kleine Freude bereiten, regelmäßig weiterhin auf Sendung zu gehen. So, das war erstmal die Meldung zu Beginn. Es gab übrigens noch eine interessante Meldung in den vergangenen Tagen. Du wirst es auch mitbekommen haben, Björn. Ich weiß nicht, ob du dieses fantastische Video gesehen hast, denn du bist ja nicht so bei Social Media unterwegs. Aber Gudjon Vallo Sigurdsson hat seinen Vertrag in Gummersbach verlängert und ich weiß nicht, wer diese Idee mit dem Trabi hatte, wo er dann mit Christoph Schindler durchs Oberbergische gefahren ist. Aber ich muss sagen, das war sensationell gut gemacht und so stelle ich mir das eigentlich vor. Eine Vertragsverlängerung von einem stark umworbenen Trainer, der den Verein in den vergangenen Jahren unglaublich gut aufgestellt hat auf der Platte. Und deswegen kann ich nur an alle Vereine appellieren, mach das bitte auch so, seid kreativ. Hast du es denn mitbekommen und was sagst du zu der Nummer?
Ja, wenn ich solche Sachen schon mitbekommen habe, dann müssen sie wirklich von vielen Leuten geklickt gewesen sein. Ja, ich habe es tatsächlich gesehen, war eine super Idee. Und das haben ja auch viele aufgegriffen. Das ist ja dann auch eine schöne Sache. Nicht nur, dass es den Fans gefällt und allen, sondern es auch aufgegriffen wird, dass es ein Thema wird. Und Gudjon Vallo Sigurdsson jetzt schon als der Trabi-Trainer bezeichnet wird in einigen Medien. Nein, habe ich gesehen, finde ich gut. Und was ich auch sehr gut finde, ist ja die Botschaft, die das Ganze vermittelt, dass Goggi in Gummersbach bleibt und seine Arbeit dort fortsetzt. Weil ich glaube, da haben sich zwei oder drei gefunden, Herr Schindler, Herr Sigurdsson und der VfL Gummersbach.
Das funktioniert hervorragend und wir erinnern uns noch an den Moment, als er dort als Trainer vorgestellt wurde, ohne jegliche Erfahrung, das sollten wir nicht vergessen, er hat den Verein wieder zurück in die erste Liga geführt, er ist Trainer des Jahres geworden, der VfL Gummersbach spielt einen äußerst attraktiven Handball, aber sie hatten am ersten Spieltag den SC Magdeburg zu Gast, ich habe mir das Spiel komplett angesehen, hast du da auch mal ein Auge drauf geworfen, hattest du überhaupt Zeit dafür?
Ich hatte Zeit, ich habe mir das ganze Spiel angeschaut, ja.
Warst du ähnlich begeistert wie ich? Weil ich habe mal etwas anders gemacht, beziehungsweise anders ist nicht ganz richtig. Ich schaue oft nur mit Hallenatmosphäre, also ohne Kommentar, um das Spiel noch ein bisschen anders wahrzunehmen. Also keinerlei Einfluss von anderen zu haben, die das Spiel für mich bewerten. Und ich habe es richtig genossen, diese Partie zu sehen. Das war der Handball, der mir gefällt. Attraktiver, schneller Handball. Ein bisschen unterschiedlich auch auf beiden Seiten. Fantastischer Miro Schlurow, aber auch ein Matthias Musche, der mit seiner Emotion am Ende dafür gesorgt hat, dass der SCM das Ding irgendwie nach Hause bringt.
Ja, also ich habe das Spiel ganz normal mit Kommentarfunktionen verfolgt. Ja, also das Spiel war wirklich super. Es hat wirklich alles gehalten, was man sich davon erwarten hatte. Also ich war die Woche zuvor beim Supercup in München, habe die Magdeburger Dominanz dort gegen die Füchse gesehen, die da recht hilflos 40 Minuten lang agierten im Angriff und war trotzdem gespannt. Wir kommen ja gleich bestimmt auch noch auf das andere Spiel, wie die beiden sich schlagen im ersten Saisonspiel, weil sag mal, in Gummersbach gegen Melsungen, das ist jetzt beides nicht einfach. Und speziell, wenn du in Gummersbach spielst, da musst du dich schon warm anziehen. Und das war dann, ich sag mal, das Spiel war spannend. Ich denke aber, der SCM hat das verdient gewonnen. Auch dank der Emotionen von Matze Musche, aber auch natürlich Gisli Christiansson war gut. Aber gerade auch, wie Schlurow sich entwickelt hat, ich war just, weil du eben den Namen Tim Detmer erwähnt hast, wir hatten vergangene Woche das Vergnügen, gemeinsam unseren englischsprachigen Kollegen der Uninformed Handball Hour zu sein, um auf die Bundesliga zu blicken. Und da haben wir nämlich auch noch drüber geredet, ob es jetzt gut oder schlecht für Miro Schlurow ist, dass Julian Köster weggegangen ist. Und ich glaube, er hat ziemlich gute Antworten geliefert am Wochenende.
Er hat natürlich, Björn, einen fantastischen Wurf. Also der trifft gefühlt aus jeder Lage.
Ja, das ist also wirklich, und der hat auch mittlerweile das Selbstvertrauen. Ich sag mal, das Problem, was Julian Köster haben wird, nochmal so einen Friseur zu finden, der ihn genau denselben Schnitt in Kiel verpasst, damit er immer noch der Doppelgänger von Miro Schlurow ist. Nein, Spaß beiseite. Die beiden waren zusammen super. Aber ich denke, Miro Schlurow kann sich jetzt auch, er wird sich weiterentwickeln. Und davon wird der VfL viel haben und auch die Nationalmannschaft.
Das glaube ich auch. Und wenn er in dieser Verfassung weiterspielt, puh, mein lieber Schwan, das ist auf jeden Fall eine Nummer und auch eine Entwicklung, mit der ich so extrem, da muss ich auch ehrlich sein, Björn, nicht gerechnet hatte. Er war jetzt einige Jahre im Schatten von Julian Köster unterwegs. Und wenn er das Niveau hält, boah, also da bin ich echt begeistert. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit, aber vielleicht für ihn das perfekte Timing, ja, dass er jetzt nochmal einen kleinen Sprung machen kann.
Also ich sehe es mal so, wir haben genau am Anfang unseres Gesprächs über Gudjon Vallo Sigurdsson geredet. Du hast gesagt, er ist dreimal Trainer des Jahres geworden, einmal von der zweiten Liga, zweimal von der ersten Liga und er hat bekannte, gute, tolle Trainer hinter sich gelassen jeweils. Ich finde das, wie er die Mannschaft entwickelt hat, aber auch wie er einzelne Spieler entwickelt hat, wie er Julian Köster entwickelt hat, wie er Miro Schlurow entwickelt hat, wie er bei Dominik Kuzmanovic dafür gesorgt hat, dass er in der zweiten Saisonhälfte wieder super gehalten hat. Und da gibt es noch viel, viel mehr Namen aus dem VfL und ich denke, dass Miro Schlurow jetzt eben genau die Chance nutzen wird, zu sagen, ich bin nicht mehr der Doppelgänger von Julian Köster, wo niemand weiß, hat jetzt der Köster getroffen oder der Schlurow, sondern ich bin Miro Schlurow, übernehme hier gerne die Verantwortung und bringe mich und den Verein voran.
Das hat er auf jeden Fall bislang getan und also, die hätten viele andere Mannschaften in diesem Spiel geschlagen, aber sie haben halt blöderweise gegen den SC Magdeburg gespielt.
Ja, das Spannende ist, was wir auch thematisiert hatten oder was mich dann auch interessiert, die beiden Duschebaev-Brüder haben jetzt ihre erste Saison ihres Lebens in der Bundesliga. Die haben vorher in Polen, in Mazedonien, in Spanien gespielt und ich habe von vornherein gesagt, jetzt bin ich mal gespannt. Gerade Alex ist schon ein bisschen älter, wie er dann eben auch mit der Härte und auch der Taktung von Spielen in der Bundesliga parat kommt. Er hat in Polen genauso oft gespielt, aber eben nicht gegen solche Gegner, die er hier jede Woche ein bis zweimal hat. Und jetzt fiel er leider im ersten Spiel direkt aus. Und ich hoffe mal, dass Alex Duschebaev schnell fit wird und sich auch schnell einfügen kann, weil ich weiß nicht, wie das Spiel mit Alex Duschebaev gelaufen wäre. Vielleicht wäre es ein bisschen langsamer geworden, aber da steckt man eben nicht drin. Ich freue mich jedenfalls riesig, dass er in der HBL spielt.
Ich freue mich auch total. Er ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler und als ich ihn dann zu Beginn auch direkt da hinter der Bank habe sitzen sehen, da habe ich ein bisschen geweint, weil ich hatte mich total auf sein Debüt gefreut und ich glaube, seine Fähigkeiten hätten vielleicht auch dazu ausgereicht, dieses Spiel zu gewinnen, wobei man nicht vergessen sollte, dass Kai Smietz ein fantastisches Spiel gemacht hat. Wenn wir jetzt diesen Auswärtssieg der Magdeburger bewerten und deren Sieg, deren dominanten Sieg im Supercup gegen die Füchse Berlin und dann uns nochmal vor Augen führen, die spielen jetzt wieder gegeneinander im nächsten Spiel. Was ist denn vom SC Magdeburg zu erwarten, außer Platz 1?
Sehr gute Frage. Und sie spielen in der GTEC Arena gegen die Füchse. Also ich glaube nicht, dass die Füchse nochmal solche Fehler machen wie in München. Man hat es ja auch gesehen, erstes Spiel gegen Melsungen, Mathis Langhoff macht 9 Tore. Also Bob Hanning hat dann viel überrascht, als er keinen Nachfolger für Lasse Andersson verpflichtet hat, sondern gesagt hat, Mathis Langhoff soll sich entwickeln. Und wir warten eben das eine Jahr ab, bis Simon Füttlich kommt. Und Mathis Langhoff hat jetzt geliefert. Also wann hatten wir mal Spiele, wo Mathis Langhoff mehr Tore erzielt hat als Matthias Gitzel? Und also ich glaube nicht, dass es eine derartige Dominanz gibt. Man muss ja sagen, beim Supercup hat selbst Magdeburg beim +9 auch ein bisschen die Zügel ein kleines bisschen schleifen lassen, bis Bennett Wiegert nochmal den kurz eingebläut hat, hey, wir müssen das hier unbedingt gewinnen. War ja auch der einzige Titel, der ihm als Trainer des SCM noch gefehlt hat. Und deswegen, ich erwarte da am Donnerstag schon ein deutlich engeres Spiel, aber mit dem Heimvorteil im Rücken, glaube ich, dass Magdeburg das gewinnen wird. Und da sind wir wirklich an dem Punkt, wer soll Magdeburg diese Saison schlagen? Ich sage, das kann eine Mannschaft aus dem Norden sein.
Oh.
Also entweder Kiel und oder Flensburg, aber eher Kiel.
Oh, mein Lieber.
Stopp. Was aber nicht heißt, dass ich von meiner These abgehe, dass der SCM recht souverän auch seinen Meistertitel verteidigen wird. Aber die Kieler, mit denen ist dieses Jahr zu rechnen, jetzt nicht nur wegen dem einen Spiel vom Wochenende, sondern von der generellen Entwicklung.
Ja, wir sprechen gleich über den THW Kiel, denn ich möchte das natürlich nicht unter den Teppich kehren, dass die zum Auftakt gegen Lemgo eine fantastische zweite Hälfte gespielt haben. Erste war noch relativ ausgeglichen, dann haben beide Mannschaften nach der Pause irgendwie das Tor nicht getroffen, bis der THW dann richtig davongezogen ist. Aber lass uns zunächst mal noch bei den Ergebnissen des Sonntags bleiben. Da sind dann doch zwei Schocker mit dabei. Also, mein Tipp war im Vorfeld, dass die Recken knapp gegen die Rhein-Neckar-Löwen gewinnen. Genau das ist passiert mit 32-31. Das ist ein Spiel, da konnte man vorher eigentlich ganz schwer sagen, wie es ausgehen würde. Aber dass die HSG Wetzlar zu Hause gegen Bietigheim 35 Tore kassiert und das Spiel verliert und dass Baling zu Hause den neu umbenannten Club aus Hamburg schlägt, boah, das hätte ich beides so nicht erwartet. Du?
Nein, auf keinen Fall. Aber das ist ja das Schöne. Wenn man aber die letzten Jahre zurückschaut, wann haben die Aufsteiger ihre Punkte gemacht? Das waren immer in den ersten 6, 7 Spieltagen, wo sich alle erstmal noch so ein bisschen finden mussten. Und nach hinten raus wurde es dann immer weniger mit den Punkten. Positive Ausnahme war jetzt der BAC in der letzten Saison. Ich finde es super für die Liga, dass beide gleich mit dem Sieg starten. Und ich hätte nicht gedacht, also dass Bietigheim in Wetzlar gewinnt, weil ich hatte eigentlich Wetzlar gesagt, komm, die sind nicht direkt wieder unten drin in dem Schlamassel, wo sie letztes Jahr waren. Und noch überraschender dann Balingen mit der Mannschaft gegen Hamburg, wobei die Hamburger ein paar Spieler verloren. Und dann alle haben gesagt, ja, Zuperer am Tor, der wird das schon richten, Zuperer, Zuperer. Und wer gewinnt das Spiel? Daniel Rebmann. Also es ist nicht unbedingt immer der eine Spieler. Und ich ziehe den Hut, wie gesagt, wenn man sich die Mannschaft anguckt von Balingen, da ist sehr viel Zukunft des deutschen Handballs dabei. Deswegen, also das freut mich total. Und ich hoffe auch, die sind beide mit dem Ziel Klassenerhalt angetreten. Aber dass es nicht schnell deutlich wird, wird, sondern dass es dann doch wieder so, ich sag mal, so 5, 6 Mannschaften geben wird, die eben recht offen gegen den Abstieg spielen.
Das glaube ich auch. Der Abstiegskampf kann in dieser Saison richtig, richtig spannend werden. Der BHC hat zum Auftakt mit einem Tor in Stuttgart verloren. Sehr, sehr bitter. Da wäre, glaube ich, auch mehr drin gewesen, wobei sie eine kleine Aufholjagd starten mussten, um das Ergebnis wieder so knapp zu gestalten. Und wenn ich mal auf den Spielplan von Wetzlar schaue, die müssen jetzt nach Lemgo dann zu Hause gegen Eisenach. Eisenach holt normalerweise auswärts gar nichts, aber da steht Wetzlar dann unter Druck, das ist ja logisch. Dann geht's nach Magdeburg, dann kommt Gummersbach, dann müssen sie nach Hamburg. Boah, das könnte wieder ein harter Saisonstart für die Mittelhessen werden. Und wir erinnern uns an die vergangene Saison, Björn, da haben sie erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt sicher gemacht.
Ja, das war ja wirklich dieses Duell mit Minden. Absolut. Deswegen, also Wetzlar hat natürlich einen riesen Umbruch im Kader gehabt. Und das ist aber bei mir der Punkt, der für mich gegen den Bergischen HC unter anderem spricht. Wenn 3 Top-Spieler gehen, die natürlich in irgendeiner Form ersetzt wurden, aber mit Bayer, mit Maldonado und mit Sesing, 3 Spieler, die die ganze Saison top dabei waren und auch im Pokalfinale geglänzt haben, das wird für den Bergischen HC schwer. Und natürlich, was sie haben, sie spielen die European League. Das heißt, es kommen mal noch ein paar Spiele dazu und ein paar Reisen an Orte, wo du eben nicht aus dem Flugzeug aussteigst, in der Halle stehst. Und das wird für die ein Riesenabenteuer. Aber ich weiß nicht, ob der Kräfteverschleiß dann nicht zu groß wird mit European League und Bundesliga und einem meiner Meinung nach etwas kleinen Kader. Aber ich sag mal, das sind alles Kämpfer da oben in Wuppertal und Umgebung.
Ja, die trainieren ja seit diesem Sommer beziehungsweise seit dieser Saison in Rade vom Wald. Wer kennt es nicht? Eine absolute Metropole. Wie auch immer das zustande gekommen ist, also wer die Hintergründe kennt, der wird sich seinen Teil denken. Aber das Entscheidende ist, was du angesprochen hast, aus meiner Sicht nicht die Belastung mit der European League. Das sind 6 Spiele und da muss man auch mal gucken, ob die überhaupt weiterkommen. Sie spielen im Pokal 2 Spiele weniger, also reden wir von 4 Spielen mehr als in der vergangenen Saison. Ich glaube, das können sie verkraften, auch mit einem relativ schmalen Kader. Aber was diese Abgänge angeht, auf Linksaußen wurde im Prinzip nicht nachgebessert. Da ist jetzt Lukas Becher derjenige, der der Nachfolger von Noah Bayer ist. Und im Prinzip dann diese Leistung zu bringen, die Bayer gebracht hat, das wird echt schwer. Am Kreis haben sie Aaron Sesing verloren. Da ist Bergner zurückgekommen, der in Minden gespielt hat. Für mich ist das ein sehr solider Bundesliga-Kreisläufer. Ich weiß nicht, ob da der Verlust so extrem groß ist, aber sie sind im Rückraum nicht so breit aufgestellt. Und ich glaube, das ist das ganz Entscheidende. Du hast Maldonado auch angesprochen, der jetzt in Erlangen spielt. Das Duell gibt's, glaube ich, am 4. Spieltag dann. Er gegen seinen alten Club. Aber er hat tatsächlich, als der BHC dann die Kurve bekommen hat in Richtung Klassenerhalt, einige Monate gefehlt. Ich glaube, dass man seinen Verlust dann doch leichter wettmachen kann, so verrückt das klingen kann, bei seiner Qualität in der Saison davor war er der beste Spieler in der 2. Liga. Das sollten wir nicht vergessen. Also es ist ein guter Akteur, gar keine Frage, bitte nicht falsch verstehen. Aber sie haben es auch ohne ihn geschafft, wieder in die Spur zu finden in der Vorsaison. Also könnten sie seinen Abgang durchaus einfacher verschmerzen, als man das vielleicht glaubt. Und du hast jetzt auch angedeutet, bei Baling gibt es ein paar junge Spieler. Wir haben einen sehr, sehr erfolgreichen Sommer gehabt. Ah nein, bevor wir darauf kommen, wir wollen ja noch über den THW Kiel sprechen. Wollen wir nicht vergessen.
Ja.
Ich weiß nicht, hast du das Spiel auch komplett geguckt?
Nur die Highlights in dem Fall.
Also, was mich begeistert hat, und ich bin seit jeher Fan, ich mag diese Spieler, ich war früher auch Fan von Mia Sarabets, von Dejan Bombac und so weiter. Alles großartige Spieler und jetzt bin ich einfach Fan von dummen Markus.
Ja, ich kenne ihn persönlich ganz gut, weil er irgendwie immer bei Mannschaften gespielt hatte oder ich habe irgendwie immer so einen Draht zu slowenischen Handballern dann auch gehabt. Und das ist so ein bisschen wie die Familie Schipagoto da auf Faroe-Inseln. Da gibt es 3 davon. Der dritte spielt jetzt in Celje, der jüngste. Und wenn du siehst, der hat in seinem Alter 3-mal die Champions League gewonnen. Ist natürlich unter anderen Vorgaben, glaube ich, nach Kiel gegangen. Hat jetzt aber auch offen und ehrlich gesagt, für meine Entwicklung in einer neuen Mannschaft, ist es besser, ein paar Mal mehr zu trainieren, als durch Europa zu jetten in der Woche, muss er natürlich auch sagen. Aber Dom Markutz und Julian Köster als Duo Neuzugänge ist herausragend. Also Köster kannst du vorne und hinten hinstellen, der macht seinen Job. Das wird auch einer der Top-Spieler der Saison werden. Aber Dom Markutz, wenn man ihn gesehen hat und dann auch sieht, wie er das Spiel dann auch direkt so schnell schon gelenkt hat. Wenn man jetzt überlegt, da sind wir wieder bei Familie Schipagoto, die beiden im Duo gegen eine etwas zu offensive Abwehr, dann wird's aber Tore nageln, hätte ich jetzt fast gesagt. Und dann, ich sag einfach mal, gemeinsam mit mit dem neuen Trainer natürlich in Börgelund bringt mal kurz da einen neuen Schwung auch rein. Er ist erfahren, aber noch jung. Er spielt schnell. Und ich glaube, er ist auch jemand, der wirklich jede Woche gefordert werden will. Also jede zweite Woche gegen eine Mannschaft wie Anaitasuna zu spielen in Spanien, das ist nicht unbedingt das, wofür Handball gespielt hat oder für Handball spielt. Und dem könnte die Bundesliga jetzt wirklich liegen.
Das sind ein paar interessante Punkte, die du da angesprochen hast. Du hast ja dann nochmal betont, er muss natürlich sagen, dass es für seine Eingewöhnung besser ist, nicht immer durch Europa zu jetten. Aber es stimmt ja de facto auch. Also er kann sich im Training mehr auf seine Mitspieler einstellen, als wenn du irgendwie im Flieger sitzt oder im Bus und bist ständig unterwegs. Dann hast du mehr Einheiten. Ich glaube aber, dass so ein herausragender Spieler wie er das überhaupt nicht nötig hat. Der hat einfach so viel Instinkt, der weiß immer, was man irgendwie machen muss. Und was mich halt begeistert hat, diese Leichtigkeit. Ich mag halt einfach diese Spieler, die so spielen wie er. Die haben das Spiel so gut verstanden. Der weiß intuitiv immer, was er irgendwie zu tun hat. Das heißt nicht, dass er immer alles richtig macht, gar keine Frage. Aber es sah so leicht und locker aus. Und das hat mich echt begeistert. Und über Julian Köster müssen wir keine Worte mehr verlieren. Das ist ein Bombentransfer für den THW Kiel. Und weil sie eben nicht diese Doppelbelastung haben und damit einen Riesenvorteil gegenüber allen anderen Spitzenteams, glaube ich auch, dass das relativ schnell funktionieren kann. Das heißt nicht, dass das für ganz oben reicht, aber es kann für einen Champions-League-Platz reichen. Und damit kommen wir dann jetzt bald zum nächsten Thema. Denn dazwischen haben wir noch ein anderes. Das wollte ich eigentlich längst angerissen haben. Aber dann sind wir nochmal zum THW Kiel zurückgekehrt. Und zwar die Nummer mit den Titeln im Jugend- und Juniorenbereich. Die deutsche U20 ist bei der WM in China Weltmeister geworden. Und die deutschen Jungs haben bei der U18 auch einen Titel geholt, den EM-Titel. Also es war ein fantastischer Sommer für den deutschen Nachwuchs. Und ich hatte das Glück, für Dein alle Spiele der deutschen U20 bei der WM kommentieren zu dürfen. Und das kann ich auch nicht anders formulieren. Es hat so viel Spaß gemacht, dieses Team zu begleiten. Da sind so viele tolle junge Talente mit dabei. Und ich behaupte mal, weil einige ja auch schon für die A-Nationalmannschaft gespielt haben, dass wir einige davon tatsächlich auch bereits Ende des Jahres bei der Europameisterschaft sehen werden. Und wir werden sie in den kommenden Jahren in der Bundesliga sehen und natürlich auch dann dauerhaft in der Nationalmannschaft. Nicht alle, das ist logisch, gar keine Frage. Nicht alle können den Sprung nach ganz oben schaffen. Aber da sind 6, 7, 8 Spielerinnen mit dabei, denen ich das zutraue. Und das ist von so einem Kader eine Menge, Björn, das ist eine Menge.
Also ich vergleiche diese Mannschaft ein bisschen mit der männlichen U21, die 2023 Weltmeister wurde. Davon stehen mittlerweile 7 bis 8 konstant in der Nationalmannschaft. Einige früher, andere kamen eben 2 Jahre später. Und dieser Jahrgang da, bei der weiblichen Jugend oder jetzt künftig bei den Frauen, der hat das Potenzial wirklich auf vielen Positionen. Ich sag mal, Marlene Tucholt, Chiara Rohr, Ruslana Litvinov, Jana Walter, wer auch immer dabei war, da sind ja wirklich einige, die jetzt auch in der Nationalmannschaft schon reinschnuppern. Ob die EM im Winter jetzt schon kommen wird, ich würde es mir wünschen, aber die werden mittelfristig kommen aus diesem Jahrgang, auch Farel Ncinku aus Blomberg zum Beispiel. Da sind Spielerinnen dabei, wo man sagt, die können wirklich nochmal für frisches Blut in der Nationalmannschaft sorgen. Das Problem von diesen Spielerinnen ist einfach, gucke ich mir die Frauennationalmannschaft an, ist sie auf einigen Positionen ja eh schon recht jung. Ich sag mal, eine Nina Engel, eine Nike Kühne, eine Viola Leuchter, die sind ja auch erst am Anfang ihrer Karriere. Also da kann sich Markus Gaugig, denke ich, auf einen schönen Konkurrenzkampf freuen von Jungen gegen noch jüngere Spielerinnen. Und das wird der Mannschaft gut tun. Und gerade auch, wenn man jetzt sieht, die Mannschaft hat jetzt 2 Titel hintereinander geholt. U19 EM-Gold, U20 WM-Gold. Sowas prägt dann ja auch. Ich sag mal, das ist wirklich ähnlich mit dieser Generation. Renas Ustcin, Justus Fischer, David Späth und Co. Die wurden das Jahr vorher eben auch Europameister. Und ich glaube, diese Mannschaft, wenn man zum Beispiel auch sieht, deswegen bin ich sehr gespannt, wie der HC Leipzig sich in der Frauen-Bundesliga schlägt. Die haben eben 5 davon dabei, wobei natürlich dieser Kader ist äußerst jung für die erste Liga. Aber das kann ein super Sprungbrett dann auch sein für den weiteren Karriereweg.
Das glaube ich auch. Und sie bekommen dort Spielzeit. Also jetzt zum Beispiel die Leipzigerin, da stehen ja 5 der U20-Weltmeisterinnen in diesem Kader. Also das ist eine Menge. Leipzig hat am ersten Spieltag relativ hoch zu Hause gegen den BVB verloren. Aber ich finde, das Ergebnis war tatsächlich noch im Rahmen. -8 sind es am Ende gewesen. Und Ja, lass die erstmal ein bisschen lernen. Die haben das Playoff-System. Das heißt, wenn sie sich reinfinden, wenn sie physisch in der Lage sind, sich in Richtung erste Liga zu entwickeln, das ist ja auch immer noch ein großer Unterschied, dann haben sie vielleicht am Ende der Saison in den Playdowns eine Chance, tatsächlich auch drin zu bleiben. Leipzig nach 10 Jahren wieder zurück in der ersten Liga, in der Handball-Bundesliga Frauen. Das war eine lange Zeit, eine lange Durststrecke für einen Verein, der eigentlich immer Titel gewohnt war, der um Meisterschaften und Pokalsiege mitgespielt hat. Und jetzt ist es eben ein bisschen anders. Und falls ihr euch dafür interessiert, ich bin zusammen mit einem Kollegen, der ja vor allem auf den Frauenhandball schaut, in Leipzig gewesen, habe lange und ausführliche Interviews mit allen U20-Weltmeisterinnen des HCL geführt, auch mit Lena Lindemann, der Kapitänin des Bergischen HC. Ihr könnt einfach vorbeischauen, zum Beispiel auf meiner Instagram-Seite oder auf Strekspiller. Also macht das sehr, sehr gerne mal, falls ihr euch für den Nachwuchs interessiert. Und das Ganze steht unter dem Motto Game Changer, also Spielerinnen, die den Handball in den nächsten Jahren hoffentlich nachhaltig beeinflussen werden. Ja, dann kommen wir mal zur Königsklasse der Frauen. Gleich sprechen wir natürlich noch über die Champions League bei den Männern. Die hat ja auch einen neuen Modus. Der Modus der Frauen ist zumindest für diese Saison noch der gleiche geblieben. Es gibt nach wie vor 2 Gruppen mit jeweils 8 Mannschaften. Und zum ersten Mal, Björn, seit einiger Zeit gibt es 2 deutsche Vertreter und eine Premiere.
Ja, es gibt 2 deutsche Vertreter mit Borussia Dortmund und der Premiere von dir genannt, HSG Blomberg-Lippe als deutscher Meister. Die waren direkt qualifiziert. Dortmund hat sich über das Wildcard- oder Upgrade-Verfahren, wie man das neudeutsch sagt, auch qualifiziert. Und deswegen ist es spannend. Es haben natürlich beide das Ziel, erstmal in diese Playoffs zu kommen. Wir haben natürlich, bei den Frauen ist es ein bisschen anders als bei den Männern. Bei den Männern habe ich gesagt, okay, du spielst 14 Wochen lang, um zu wissen, der einzig spannende Kampf ist eigentlich, wer zwischen 6 und 7, weil du hast immer eine Mannschaft, die ist 8er. Und die ersten 5 waren eigentlich immer gesetzt. Bei den Frauen ist es eben so, du hast in jeder Gruppe, würde ich mal sagen, 4 Mannschaften. Oder zumindest in der Blomberger Gruppe sind es 4 Mannschaften, die machen die ersten Plätze unter sich aus. Und in der Dortmunder Gruppe, ja, eigentlich auch. Also dann rechnen wir einfach mal runter durch. Das hast du eben noch 2 weitere Mannschaften, die in die Playoffs kommen können. Und da haben Dortmund und Blomberg Chancen, wobei nominell Dortmund die einfachere Gruppe hat. Blomberg hat natürlich beide Champions League-Finalisten dieses Jahres, dann Odense als dänischer Vizemeister, Gloria Bistrița als rumänischer Meister. Also gegen die 4, glaube ich, haben sie keine Chance. Aber dann hast du eben auch so Mannschaften wie Kobryvnica, Storhammer und Nyköping. Die sind in Reichweite an guten Tagen. Deswegen bei Blomberg habe ich die Hoffnung, dass sie es mit ihr Heimspielen, die sie an Lemgo austragen, schaffen werden. In der Dortmunder Gruppe glaube ich eigentlich, dass Dortmund mit dem Kader, den sie in der neuen Saison haben, keine Probleme haben werden, unter die ersten 6 zu kommen.
Lass uns doch mal die Qualität der beiden deutschen Mannschaften ehrlicherweise einordnen. Also du hast gerade darüber gesprochen, Dortmund hat den breiteren Kader und sie müssten es in dieser Gruppe meines Erachtens auf jeden Fall in die Playoffs schaffen. Alles andere wäre tatsächlich eine große Enttäuschung, meiner Meinung nach. Aber du hast ja auch den Supercup in München gesehen. Das war kein gutes Handballspiel. Also wir müssen ja ehrlich sein. Ich möchte nicht draufhauen. Das wird mir ja immer nachgesagt, dass ich so kritisch wäre. Aber ich muss das Spiel ja auch ehrlich beurteilen. Und dann hast du die Chance in der Halle mit 10.000. Ich weiß nicht, wie viele Leute zum Zeitpunkt des Anwurfes des Frauenspiels in der Halle gewesen sind.
9.500.
Also 9.500 sind ja dann fast alle. Du hast da die Gelegenheit, Werbung für den Frauenhandball zu machen. Und sagen wir mal so, die Chance wurde vielleicht tendenziell ein bisschen verpasst. Oder bin ich da wieder zu negativ?
Also die erste Halbzeit, die war wirklich unterirdisch. Also nach 15 Minuten waren 5 Tore gefallen und es stand 4-1 für Blomberg. Man kann natürlich sagen, die beiden Torfrauen, Sarah Wachter und vor allem Nicole Roth, haben sehr stark gehalten. Nicole Roth auch wirklich über das gesamte Spiel. Aber die Fehlerquote bei beiden, die war also viel, viel, viel zu hoch. Und in der zweiten Halbzeit wurde es dann etwas besser. Und dann, wenn du es eben dann siehst, wenn ein Spiel im 7-Meter-Werfen entschieden wird, hast du eben nachher den Spannungsbogen bis zum Schluss. Wer gewinnt diese 7-Meter-Werfen, das ist immer Glück oder Pech. Ich hatte eigentlich erwartet, dass Dortmund dominanter auftritt, eben aufgrund des meiner Meinung nach besseren Kaders, den sie im Vergleich zu Blomberg haben. Aber Blomberg hat eben immer dagegen gehalten und immer dann, wenn Dortmund hätte schaffen können, das Spiel richtig zu drehen, da kamen 2, 3, 4 Fehler, Ballverluste im Angriff, wo du eben denkst, okay, das ist der Abschluss der Vorbereitung, aber das darf teilweise so erfahrenen Spielerinnen dann nicht passieren. Für mich sind wir wieder bei den U20-Weltmeisterinnen. Auf jeden Fall eine der wenigen Dortmunder Gewinnerinnen bei diesem Supercup, Lara Egeling, eine der Weltmeisterinnen, wirklich starke Partie auf Außen gemacht. Sarah Wachter war okay. Aber ansonsten war das noch nicht das, was man von Dortmund, denke ich mal, erwarten kann. Blomberg kann auch noch besser, aber da sind wir bei dem Luft nach oben nicht mehr so viel wie beim BVB.
Wenn ich jetzt mal schaue auf diese Gruppe, also Borussia Dortmund spielt am kommenden Samstag zum Auftakt zu Hause gegen Esbjerg. Am Mittwoch gibt es noch ein Bundesligaspiel zu Hause gegen Neckarsulm. Dann haben sie Cesena Bukarest, sie haben den FTC, sie haben Brest. Also gegen diese vier Mannschaften wird aus meiner Sicht nichts zu holen sein. Das ist meine ehrliche Meinung. Aber sie haben auch Krim, sie haben Sola und sie haben Buducnost. Von diesen drei Mannschaften musst du mit dem Kader, den du zur Verfügung hast, zwei hinter dir lassen. Siehst du das genauso wie ich?
Ja, also ich sage es mal so, Buducnost, ich glaube, die finden dann im Sommer wieder irgendeine Geldquelle, die Spielerinnen kommen, aber irgendwie im Oktober merken alle, dass es doch überschaubar ist. Also ich sag mal, Georgina Jaukovic zum Beispiel ist zurückgekommen, aber wenn die im Oktober, November kein Geld kriegt, ist er nach der EM auch wieder weg, so ungefähr. Also ich glaube mal, dass Dortmund den fünften Platz anpeilen sollte und es dort ein Duell gegen Krim gibt. Also Krim hat da auch, die haben auch eine deutliche Verjüngung, da ist auch der Hauptsponsor Mercator ist da ein bisschen zurückgetreten. Und ich sage mal, Schola und Podgorica musst du hinter dir lassen. Und gegen Krim läuft es raus hinauf, wer wird Fünfter, wer wird Sechster. Also ich glaube, und gegen die ersten vier, nein, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass Dortmund da punktet. Auch mit dem Kader, den sie jetzt haben. Vielleicht mal ein glückliches Heimremis, wenn es für den Gegner in irgendeiner Situation um nichts mehr geht. Aber normalerweise sind die vier entrückt.
Ja, so hart das klingt, ich glaube, dass das auch wirklich schwierig wird gegen die Top 4. Sie haben jetzt mit Letizia Quist noch eine Linkshänderin nachverpflichtet, wie ich finde, eine sinnvolle Nachverpflichtung. Sie passt auch gut in das Gefüge dieser Mannschaft. Ich denke, dass sie noch ein bisschen was mitbringt, was dieser Mannschaft gefehlt hat. Sie ist in der Lage, Tore aus der Distanz zu werfen und sie kann als Linkshänderin aus dem Rückraum auch im Innenblock decken. Das ist mit den anderen Linkshänderinnen nicht möglich und das ändert ja die Möglichkeiten, die taktischen für den neuen Trainer Kai Rothenpieler, und das wird sowieso interessant, wie er das alles meistern wird in seiner ersten Saison als Trainer seit 6 Jahren, und er ist auch zum ersten Mal im Frauenbereich tätig. Also ich glaube auch, dass es auf einen Kampf um den fünften Platz hinauslaufen sollte. Ich glaube aber, Borussia Dortmund wird am Ende als Sechster ins Ziel kommen. Das muss das absolute Minimalziel sein in dieser Gruppe. Und in der anderen Gruppe sind mit dabei Metz und Gyor, hast du schon angesprochen, Odense, Bystrica, dann Podravka, Storhammer und Nyköping. Das ist aus meiner Sicht die schwierigere Gruppe, weil wir ja auch davon ausgehen müssen, dass die HSG Blomberg-Lippe daran zu knabbern haben wird. Mit einem eh schon knappen Kader und mit einer Nike Kühne, die dort alles trägt im Spiel der HSG, sich an diesen Mittwoch-Wochenende-Rhythmus zu gewöhnen. Das ist eine harte Nummer, wenn du das zum ersten Mal machst.
Ja, ich sage es mal so, dieser Rhythmus, den haben sie die letzten 3 Jahre in der European League auch gehabt. Aber da war es eben auch so, erstens die Zahl der Spiele war dann etwas geringer. Du weißt jetzt, du hast auf jeden Fall 14 Spiele und der Wunsch ist ja auch noch, das 15. und 16. dazu zu bekommen. Und das wird dann eben auch das Reisen. Und ich sag mal, bei den European League Spielen kamen sie ja meistens auch noch als Sieger irgendwie nach Hause. Da hast du ähnliche Mannschaften gehabt. Du musst ja immer sehen, der Punkt des Reisens. Wie lange sitze ich noch entweder komplett im Bus, um irgendwo hinzufahren? Nach Metz fährt man besser als zu fliegen, denke ich mal zum Beispiel. Oder wie lange hast du dann vom Flughafen noch dann bis zum Spielort und wie sind die Bedingungen dort? Die sind in der Champions League alle super. Aber ich denke auch, der Kader ist eben schon deutlich kleiner in der Qualität und von der Breite auch besetzt als im Vergleich zum BVB. Aber was mich eben freut, sie haben das Ziel geschafft, was sie wollten, in der letzten Saison von Nike Kühne in Blomberg in der Champions League zu spielen. Und ich weiß nicht, ob sie einen Upgrade beantragt hätten, wenn sie nicht Meister geworden wären. Aber als Meister bist du eben automatisch dabei. Und so kann sich Nike Kühne schon mal in Blomberg auf ihre künftige Champions League-Rolle in Odense vorbereiten. Und es freut mich, dass der Club das auch durchgezogen hat. Sie gesagt haben, wir machen das auf jeden Fall. Und die Situation ist ein bisschen anders als in der Dortmunder Gruppe. Die ersten vier sind weg. Podravka ist gar nicht mal so schlecht mittlerweile. Die haben die letzten 2 Jahre da sehr gut gespielt. Storhammer war mal der Sieger der European League. Nyköping war mal der Finalist der European League. Da geht es deutlich enger zu. Wobei ich denke, Podravka ist schon ein bisschen stärker als die anderen drei. Das heißt, es geht aus zwischen Storhammer, Blomberg und Nyköping, wer den sechsten Platz bekommt und sich dann in den Playoffs wiederfindet.
Und das wird eine ganz, ganz enge Kiste. Wir drücken natürlich aus deutscher Perspektive der HSG Blomberg-Lippe die Daumen, dass sie das schaffen. Ich sehe es als äußerst schwierig an, aber ich freue mich schon darauf, die Premiere der HSG in der Champions League kommentieren zu dürfen am kommenden Sonntag. Für deinen in der Regel sitze ich bei den Dortmunder Auswärtsspielen am Mikrofon und freue mich sehr drauf. Wir werden bei deinen auch die Qualifikationsspiele von Metzingen gegen Valcea übertragen. Das ist eine Premiere. Auch darauf freue ich mich sehr, dann dort am Mikrofon sitzen zu dürfen. Also es gibt jede Menge Frauenhandball bei deinen zu sehen und natürlich auch alle Champions-League-Spiele der HSG Blomberg-Lippe und von Borussia Dortmund. Und dann möchte ich von dir, weil das ja unsere Vorschau auch ist auf die Frauenhandball-Champions-League, von dir gerne wissen, wer wird denn am Ende wieder nach Budapest reisen? Weil man könnte ja wieder sagen, boah, Metz, die haben schon wieder so Abgänge. Ich habe die jetzt in der Vorbereitung gesehen. Die haben Borussia Dortmund völlig auseinandergenommen. 48-29 und danach sind die auf dem Feld noch Intervalle gelaufen und draußen waren über 30 Grad. Also das habe ich echt noch nie gesehen. Emmanuel Mayonat hat seine Spielerinnen da wieder über den Platz gefegt. Aber sie haben so gespielt, als hätten sie Sarah Buktit gar nicht verloren. Und man hat auch nicht gemerkt, dass ihnen die Nummer 1 Torhüterin fehlt, weil Neuzugang gab Gabriela Moreski sich ja beim Champions League Final vor einigen Monaten das Kreuzband gerissen hat. Also, was der immer aus dieser Truppe rausholt, trotz prominenter Abgänge, das ist echt nicht zu glauben. Daher ist mit denen wieder zu rechnen. Aber welche Mannschaften siehst du außer Metz und Gjör noch in Budapest?
Ich sehe Metz noch nicht in Budapest. Ja, grundsätzlich, Metz kann es schaffen. Ich glaube, die Dänen sind dieses Jahr nochmal reif. Also eine dänische Mannschaft wird es machen. Und ich glaube fast, dass Henny Reistad sich vorgenommen hat, auch nochmal nach Budapest zu kommen und dann irgendwann mal 190 Tore in der Saison zu werfen oder sowas. Ich sehe, wenn man es betrachtet, man muss ja auch mal so ein bisschen die Nationalligen sehen, mit den Verstärkungen, die sie haben, Bystrița als rumänischer Meister und Pokalsieger, stärker als CSM Bukarest. Und ich sehe auch, dass vielleicht bei FTC auch nochmal die Zeit gekommen ist. Also Gjör ist gesetzt, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Ich lege mich nicht auf vier fest. Bystrița, Odense, Esbjerg und Metz. Hat man Bukarest schon? FTC meinte ich. So, jetzt nochmal für Anfänger. Esbjerg und FTC sowie Metz, Odense und Bystrița kämpfen um die Plätze hinter Gjör in Budapest.
Ja, ich lege mich einfach hier fest, Metz ist so gut darin, schnell besser zu werden. Das ist echt phänomenal. Und daher sage ich, die packen es auf jeden Fall. Dann bleiben ja neben Gjör und Metz noch zwei Plätze übrig. Und die von dir genannten Mannschaften sind auf jeden Fall die Top-Kandidaten dafür. Ich glaube auch, dass es eine dänische Mannschaft wieder packen wird. Ich glaube, dass Esbjerg in dieser Saison wieder gut aufgestellt ist. Tabea Schmid, die Schweizer Kreisläuferin, ist zurück. Sie haben mit Solberg wieder eine Top-Torhüterin neben Katharina Filter, die ihren Vertrag ja bis 2030 verlängert hat. Also das ist auf jeden Fall mal eine Ansage und sie hat ja auch eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen und ja, ich freue mich auf diese Champions League Saison enorm. Wie gesagt, am Wochenende geht sie los. Alle weiteren Spiele könnt ihr aus Deutschland über EHF TV verfolgen und das ist ein relativ günstiges Abo für alle Spiele, also macht das sehr, sehr gerne mal und bei deinen ja sowieso, also kein größeres Angebot weltweit im Handball als dort. Und dann schauen wir mal rüber zu den Männern. Und da würde ich von dir gerne nochmal hören, wie denn der neue Modus funktioniert. Denn ich bin mir relativ sicher, der ein oder andere hat das schon längst wieder vergessen. Also, wie sieht der Modus aus und was können wir generell erwarten?
Also im Vergleich zur European League ist der Modus noch sehr einfach zu erklären bei der Champions League. Bei der European League muss man studierter Mathematiker sein. So, fangen wir an der Champions League. Also, sie ist aufgestockt worden von 16 auf 24 Mannschaften. Heißt auch, es gibt 6 Vierergruppen statt vorher diese 2 Achtergruppen. Das heißt also, die Gruppenphase ist locker leicht vor der EM-Pause dann sogar schon beendet. Wir haben, wie gesagt, 6 Gruppen mit 4 Mannschaften. Davon qualifizieren sich der jeweilige Erste und Zweite für die Hauptrunde der Champions League. Für die beiden anderen dann ist es jedenfalls nicht vorbei, denn die machen weiter in der European League. Das heißt also, die Mannschaften, die auf Platz 3 und 4 in der Gruppenphase der Champions League angesiedelt sind, machen dann weiter und gehen in die Playoffs der European League. In der Gruppenphase der Champions League gibt es dann eben in der Hauptrunde spielen dann 12 Mannschaften in 2 Sechsergruppen. Du nimmst die jeweiligen 2 Spiele mit gegen die Mannschaft, gegen die du schon gespielt hast. Die ersten vier aus dieser Hauptrundengruppen qualifizieren sich fürs Viertelfinale. Die beiden Sechsten sind dann endgültig raus, aber die beiden Fünften gehen dann nochmal ins Achtelfinale der European League. Heißt, von 24 Mannschaften gehen 14 Mannschaften in die European League. Wenn wir dann irgendwann mal unsere Saisonvorschau European League machen, wird man nämlich auch sehen, dass dieses goldene Gesetz, eine deutsche Mannschaft wird am Ende in Hamburg gewinnen, dieses Jahr vielleicht auch mal nicht mehr so aussehen kann, weil einfach aus der Champions League 14 Mannschaften runterkommen. Und du weißt vor der Saison nicht mal, wer überhaupt im Achtelfinale nachher dabei ist, weil du nicht weißt, wer aus der Champions League runterkommt. Ab dem Viertelfinale in der Champions League ist dann alles wie beim Alten. Du hast 4 Hinspiele, 4 Rückspiele und die 4 Gesamtsieger qualifizieren sich dann fürs Final Four im kommenden Juni in Köln.
Bevor ich jetzt frage, wer in den einzelnen Gruppen weiterkommt, es sind ja 3 deutsche Vertreter dabei, mit dem SC Magdeburg, den Füchsen Berlin und zum ersten Mal überhaupt der MT Melsung. Mir wurde gesagt, es ist wichtig, den Leuten zu sagen, mittendrin und zwischendurch, sie sollen den Social-Media-Kanälen folgen. Also werde ich das an dieser Stelle mal tun. Schaut vorbei bei Twitter, Facebook und vor allem Instagram. Auch bei YouTube ist Kreisab unterwegs. Da wird die Sendung allerdings nur hochgeladen als Audiovariante. Also die beste Anlaufstelle ist und bleibt nach wie vor Instagram. Und ihr könnt natürlich anderen auch gerne von diesem Format erzählen. Ihr könnt es auch unterstützen. Ihr findet einen PayPal-Code und einen Link zu Patreon auf kreisab.de und auch in den Shownotes zu der Sendung. Schaut da sehr, sehr gerne vorbei. Jetzt möchte ich gerne natürlich von dir wissen, wie du die einzelnen Gruppen einordnest. Und ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, aber es ist nur ein Gefühl, dass in den meisten Gruppen relativ klar ist, wer weiterkommt. Oder liege ich mit meinem Gefühl völlig daneben?
Nee, völlig nicht. Ich warte übrigens, dass du auf OnlyFans bist. Vielleicht zeigst du ja noch mehr als dein Podcast. Auch eine gute Vermarktungsquelle, habe ich mal von Bob Fahlen gelesen. Ja, kommen wir zum Kern der Dinge. Es gibt eine Gruppe für mich, und das ist die, wo unser Debütant aus Melsungen mitspielt. Da kann man im Endeffekt alle 4 Mannschaften in der Hauptrundenphase sehen. Gehen wir aber einfach mal chronologisch durch. Gruppe A ist mit West Bremen, dem Füchsen Berlin, dem FC Porto. Und jetzt kommt eine Mannschaft, die mittelfristig noch spannend wird, nämlich RK Partizan Admiral Bett. Wer sich darunter nichts vorstellen kann, das ist Partizan Belgrad, der Ableger von Fußball und Basketball. Die haben nämlich Raul González als Trainer verpflichtet. Der war ja bei PSG, wurde dann serbischer Nationaltrainer, ist jetzt Trainer bei Partizan und die haben mal ausgegeben als Ziel Minimum Hauptrunde, eher K.O.-Phase. Also die haben auch ein paar Spieler, ich sag mal so Leute wie Ilja Abutovic, der mal bei den Löwen spielt, oder Milos Kos von Erlangen, die haben auch ein paar neue Spieler verpflichtet und sehen sich jetzt eben als der Hort des serbischen Handballs. Mal sehen, wie das auch finanziell dann immer alles hält. Unglücklicherweise für die sind die eine Gruppe gelost worden in der Saison, wo West Bremen die Füchse das ganz klar unter sich ausmachen. Und dann wird es auch spannend werden. Ich glaube, die sehen sich irgendwie nochmal im Viertelfinale wieder oder vielleicht auch in Köln, weil die beiden Mannschaften sind auf jeden Fall Aspiranten für Köln. West Bremen mit Emil Nielsen jetzt im Tor. Also da ist für mich, das ist klar. Dann kommt eben besagte Gruppe B mit ABC Nantes, MT Melsungen, Orlen Wiesla Block und HC Vardar Skopje. Vardar Skopje fällt so ein kleines bisschen ab, aber Nantes, Melsungen und Plock, da kann jeder gegen jeden gewinnen, weil Nantes hat eben schon einige wichtige Spieler verloren. Viele davon in die Bundesliga, wie Emmerich Min oder Ignacio Biosca. Valero Rivera hat seine Karriere beendet. Boos ist gewechselt. Und so dominant, wie sie die letzten Jahre waren, glaube ich, dieses Jahr nicht. Und da ist die Chance von Melsungen. Also die Melsunger können es in die Hauptrunde schaffen. In Gruppe C haben wir Aalborg, Paris Saint-Germain, RK Zagreb und RK Celje. RK Celje wieder mit hochinteressanten Spielern. Wir haben eben den kleinen Schwenk nicht mehr ganz bis zum Ende gemacht, was die U-Mannschaften und U-Turniere betraf. Deutschland wurde Europameister durch den Finalsieg gegen Slowenien und all diese slowenischen Talente, auch die aus der U20 natürlich, die spielen irgendwann alle in Celje. Und da kam einer wie Dom Makutzer, ein Blas Jans, ein Blas Blagotinček und. Es gibt also kaum einen Verein in Europa, wo nicht einer ist, der mal in Celje gespielt hat. Das ist eine herausragende Bühne für Celje, sich in 6 Spielen in der Champions League zu präsentieren, dann weitergeht in der European League gemeinsam mit Zagreb, wo ja bekanntermaßen jetzt Ivan Čupić der Trainer ist. Einen haben wir noch vergessen, der bekannteste Mensch bei Vardar Skopje. Sie haben tatsächlich Lino Červa im Alter von 75 Jahren nochmal als Trainer reaktiviert. Das wird wirklich etwas Spannende dabei sein. Gruppe D, Da spielen zwei Mannschaften aufeinander, da freue ich mich jetzt schon auf die Spiele der beiden. Sporting Lissabon und GOG aus Dänemark, dazu Pick Szeged und IFK Kristianstad. Kristianstad fällt da ein bisschen ab. GOG, die zaubern jedes Jahr einen neuen Gitzel aus der Tüte. Im letzten Jahr war es eben Frederik Pierre. Und man sehen in diesem Jahr vielleicht Emil Back, der überragende Spieler dieses Jahr bei der Youth Trophy war, die GOG gewonnen hat. Und deswegen, das Spiel Sporting gegen GOG wird ein Paradebeispiel für temporeichen modernen Handball. Ob es allerdings für die Dänen reicht, um gegen Pick Szeged zu bestehen, weiß ich nicht. Aber zu Hause haben sie sicherlich eine Chance. Gruppe E ist der Fall, den du genannt hast, nämlich da steht fest, wer weiterkommt. Da spielen der FC Barcelona, Montpellier Handball, Dynamo Bukarest und SAH Aarhus aus Dänemark. Und ich glaube, Barcelona und Montpellier werden das genauso wuppen wie in der anderen Gruppe, Westbrem und die Füchse. Und dann haben wir noch Gruppe F mit dem SC Magdeburg, mit Kielce, mit Kolstadt und Greens Luzern. Greens Luzern erstmals in der Geschichte überhaupt in der Champions League dabei. Natürlich ein schöner Move von Nikola Billig und Andy Schmid, der sie jetzt auch trainiert. Sie können vielleicht das Heimspiel gegen Kolstadt gewinnen, aber ansonsten wird es für Greens Luzern schwer. Sie haben natürlich ein Kultprogramm, erstes Champions-League-Spiel der Geschichte überhaupt in Kielce, erstes Heimspiel der Geschichte überhaupt gegen Magdeburg. Also mehr kann man seinen Fans auch nicht bieten. Aber ich glaube schon, dass Magdeburg und Kielce das dann machen werden. Gerade Kielce mit Milos Saveljev jetzt im Tor und auch ein paar anderen größeren Namen, die sie noch haben. Kolstadt muss man sehen, ob sie so enttäuschend abschneiden wie die letzten beiden Jahre. Sie haben es ja gerade noch geschafft, nochmal norwegischer Meister zu werden. Aber ich glaube nicht, dass Kolstadt und Greens da in die Hauptrunde einziehen können.
So, liebe Leute, ich habe in der Zwischenzeit meine Wäsche gemacht, die ich dann gleich bei OnlyFans präsentieren werde. Aber
hast du das Borek-Kostüm wieder dabei?
Nein, das ist, ich sag mal so, das ist nicht mehr tragfähig. Ich bin dem Ganzen entwachsen. Spaß beiseite, liebe Leute, ich möchte euch doch nicht schocken. Aber Björn und ich haben definitiv gute Laune und da muss man auch mal den einen oder anderen Schabernack treiben. Also ich habe mich gerade zurückgelehnt und habe genüsslich zugehört. Ich hoffe, ihr seid jetzt bestens im Bilde über das, was in der Champions League los sein wird. Ich finde den Modus ganz gut, den neuen Modus. Ich fand den alten jetzt nicht so schlecht, wie viele ihn gemacht haben. Man hat jetzt neue Mannschaften mit dabei. Ich finde das für Greens Luzern und den Schweizer Handball super, dass sie 6 Spiele in der Champions League bekommen werden und danach können sie immer noch in der European League weiterspielen. Also von daher sind sie dann da unterwegs, wo sie wahrscheinlich hingehören. Das Einzige, was ich dann nicht so gut finde, ist, dass dann aus der Hauptrunde nochmal die 5. wieder in die European League absteigen, so nenne ich es mal. Das ist mir ein bisschen too much. Kannst du das verstehen?
Ja, aus deutscher Sicht nicht. Ich sage es mal so, wenn man es international sieht, ist es dann eben bitter für die Mannschaften, die sich dann in der European League durch Gruppenphase und Playoffs durchgekämpft haben und dann im Achtelfinale eigentlich die Chance haben, noch 2 Runden weg von Hamburg. Und dann kommt eben jemand aus der Champions League runter. Also man weiß ja, wer als Verhandlungspartner da an den Tischen saßen. Die Verbände der Ligen, der Spieler, der Vereine, die EHF selber, Fernseh- und Marketingpartner. Und da wurde eben dieser Modus gemacht. Vielleicht auch, damit eben die Mannschaften, die dann, wie viel haben sie dann, 6 und nochmal 6 Spiele hatten, dass sie eben nochmal 2 Top-Spiele in der European League schaffen. Nur natürlich ist damit nicht mal gesagt, wenn du als 5. aus der Champions League runterkommst, dass du dann automatisch auch locker und leicht ins Viertelfinale der European League einziehst. Ich finde immer, einen Modus muss man in 2 Sätzen erklären können. Das kann man beim europäischen Clubhandball seit Jahren schon nicht mehr, außer in der alten Variante. Wobei ich da sage, du hast, wie gesagt, 14 Wochen gespielt, um 3 Entscheidungen zu treffen. Da ich finde den neuen Modus besser, auch wie gesagt, wie du sagst, da kommen auch mal frische neue Mannschaften rein, Admiral, Partizan, Bet oder wie sie heißen aus Belgrad, Greens Luzern und daneben auch, du hast einen 3. Franzosen dann dabei, einen 3. Deutschen, die hätte es ja nicht gegeben, wenn du mit 16 Mannschaften weitergemacht hättest. So ist das eine bunt gemischte Truppe, ich glaube mit 15 Nationen sind vertreten und am Ende, wenn sich in der Hauptrunde die ersten 4 rauskristallisieren, die dann Richtung Viertelfinale gehen, da werden auch nicht viele neue Namen dabei sein. Da gebe ich dir recht, dann werden wir die alten Bekannten wieder haben, die dann aber vielleicht mal in ganz unterschiedlichen Konstellationen aufeinandertreffen.
Das wiederum, Björn, finde ich super, dass es dann vielleicht andere Wege gibt, um nach Köln zu kommen. Was bedeutet, dass andere Mannschaften auch nach Köln kommen? Und das finde ich eigentlich gut. Ich möchte unbedingt nochmal Westbrem in Köln sehen. Ich würde gerne auch nochmal eine französische Mannschaft oder eine dänische Mannschaft, eine andere dänische Mannschaft in Köln sehen. Gut, das ist vielleicht dann im Endeffekt unrealistisch, aber ich sehe gute Chancen, dass Saget sich eine tolle Ausgangsposition erarbeitet oder auch Sporting. Ich meine, die kommen aus der gleichen Gruppe. Ja, da ist GOG noch drin. Ich glaube aber trotzdem, dass die Portugiesen und die Ungarn den Sprung schaffen werden in die Hauptrunde. Und es ist ja auch die letzte Saison der beiden Costa-Brüder bei Sporting. Dürfen wir nicht vergessen.
Ja, auf jeden Fall. Man muss dann eben auch nur sehen, wie setzen sich die Hauptrundengruppen zusammen. Und da sind eben ABC und DEF. Das heißt, wir reden jetzt gerade speziell im Fall von Sporting Lissabon. Die spielen in der Hauptrunde gegen Barcelona und Montpellier und Magdeburg und Kielce. Und dort unter die ersten vier zu kommen, das ist für beide nicht einfach. Also weder für Saget noch für Sporting. Da sehe ich eben Magdeburg, Barcelona auf jeden Fall als die Favoriten an. Und dann kommt vielleicht schon Sporting. Also Sporting fängt ja irgendwie, ich weiß es nicht, irgendwie kurz vor Köln biegen die immer nochmal ab. Also die schaffen es genau wie All in Wisla Blotz. Die haben eigentlich immer einen Top-Kader. Aber irgendwie Viertelfinale oder Playoffs, die gibt es ja in dem Fall nicht mehr. Aber durch diese Hauptrunde kannst du eben weniger taktieren. Du konntest nachher in der Gruppenphase noch ein bisschen taktieren. In der Hauptrunde, wenn du die Gruppen siehst, wenn wir einfach mal auch virtuell uns die Gruppe 1 dann anschauen, West Brem Füchse, und dann vielleicht Melsungen, Plotzk und Aalborg, Paris. Also das ist schon, die zweite Hälfte ist dann schon ein bisschen stärker, denke ich mal. Wobei es natürlich so ist, dass Aalborg, Westbrem und Füchse da schon in der Favoritenrolle wieder sind.
Für mich ist die größte Frage der neuen Champions-League-Saison, gelingt es Emil Nielsen, Westbrem wieder auf Köln-Kurs zu bringen? Ist er in der Lage, mit seiner Qualität die Qualität der Mannschaft so zu erhöhen, dass sie es endlich schaffen, sich diesen Traum vom Champions-League-Titel vielleicht sogar zu erfüllen. Was antwortest du auf diese Frage?
Diese Frage antworte ich genau das. Sein Vorgänger war Rodrigo Corrales, der auch ein sehr guter Torwart war, mit super Quoten. Er spielt jetzt bei Paris, er ist nach Paris zurückgegangen, wo er mal gespielt hatte. Es kommt jetzt darauf an, dass Emil Nielsen 20% besser sein muss als Rodrigo Corrales. Und was noch viel wichtiger ist, dass die Mannschaft von so einem auch mal mitreißen lässt. Bei mir war das teilweise, wenn die Westbrem dann mal hinten gelegen hat, Ausnahme das Viertelfinal-Rückspiel gegen die Füchse. Da haben sie wirklich toll gekämpft. Die geben sich für mich irgendwie zu schnell auf. Und ich glaube, an dieser Sache verzweifelt auch Xavi Pascal, ihr Trainer. Wenn jetzt aber ein Emil Nielsen hinten drin steht und du weißt, okay, ich kann noch mal einen durchflutschen lassen, der Nielsen hält eben ein paar mehr, dass du da die Motivation mitnimmst, weil normalerweise ist Westbrem eine Mannschaft für Köln. Aber man muss sehen, gegen wen sind sie gescheitert? Dreimal in Folge an den Füchsen, davor an Magdeburg und davor an, ich glaube, es war Barcelona, ich weiß es nicht genau, oder Paris. Sie hatten dann natürlich im Viertelfinale immer einen Top-Gegner auch gehabt. Das wirst du dieses Mal auch haben. Aber ich glaube, das Problem mit seinem Emil Nielsen wird sich der Rolle bewusst sein. Der stellt sich da ins Tor und hält. Ob das aber den Schwung gibt, der Mannschaft dieses Ziel Köln, was sie dieses Jahr erreichen müssen. Also man muss ja sowieso mal sehen, wie es im ungarischen Sport jetzt wirklich weitergeht, wenn das Orban-Geld mal raus ist komplett. Ich glaube, Westbrem trifft das weniger hart als zum Beispiel in FTC Budapest und Győr bei den Frauen. Aber da muss man ja auch mal sehen, wie sind dann noch die finanziellen Möglichkeiten gesteckt. Auch das wird ein Faktor sein. Aber ich sag mal, Emil Nielsen kann the man sein, der Westbrem nach Köln bringt. Aber er kann es eben nicht alleine.
Und jetzt musst du dich wieder festlegen, lieber Björn. Wer wird denn am Ende in Köln mit dabei sein?
Okay, ich sage jetzt einfach mal Westbrem. Ich sage, Barcelona ist für mich da auch gesetzt, weil die, wie gesagt, auch den leichtesten Weg durch die nationale Meisterschaft haben. Wir müssen jetzt natürlich schauen, was dann überhaupt geht. Man muss ja mal die Hauptrunden im Blick haben und dann über Kreuz im Viertelfinale wird das ja auch spannend. Was hatten wir jetzt? Wir hatten Westbrem, wir hatten Füchse. Wir haben Aalborg, nein, wir haben nicht Füchse. Wir haben Westbrem, wir haben Barcelona, wir haben Aalborg und Magdeburg. Also ein ähnliches Turnier, auch im neuen Modus, wie wir es schon mal hatten.
Fehlt dir dann international bei den Füchsen eben dieser Nachfolger für Lasse Andersson?
Genau wie der Nachfolger von Dejan Milosavljev. Das sind die beiden Positionen, wo die Füchse definitiv Qualität verloren haben. Andreas Palicka ist ein super Torwart, aber eben nicht so verrückt, wie dieser Milosavljev manchmal war. Aber natürlich vor allem, du bist im Rückraum jetzt viel einfacher auszurechnen, wo Lasse Andersson nicht mehr da ist. Man hat immer über Gitzel geredet, aber man muss ja einfach mal gucken, A, die Tore, die Lasse Andersson gemacht hat, B, die Assists, die Lasse Andersson gegeben hat und C, die Rolle, die er auch in der Mannschaft hatte. Absoluter Go-To-Guy, Führungsspieler Und das hinterlässt eine Lücke. Die Frage ist jetzt eben nur, findest du irgendjemanden ähnlichen Niveaus, der für ein Jahr kommt und dann wieder geht, weil danach kommt ja Simon Pitlick und die Gamem. Also dann muss man vielleicht in den sauren Apfel beißen und sagen, dieses Jahr ist ein Übergangsjahr, in dem sich Mathis Langhoff hoffentlich toll entwickelt und dann sehen wir weiter.
Ja, dann sehen wir, dass der mehr auf der Bank sitzen wird, weil dann kommt Simon Pitlick. Ich glaube, das ist das, was wir dann sehen werden. Aber gut, er hat jetzt in diesem ersten Bundesligaspiel natürlich auch fantastisch gespielt. Du hast es vorhin angesprochen.
Er war auch im Supercup am Anfang. In der ersten Halbzeit war Mathis Langhoff sehr präsent, auch im Supercup. Sie haben natürlich auch noch Tobias Gründal. Also es ist ja nicht so, dass da keiner mehr seinen Ball werfen kann. Also da sind ja schon noch ein paar.
Absolut. Und jetzt im ersten Ligaspiel gegen Melsungen war Nils Lichtern auch nicht mit dabei. Dürfen wir auch nicht vergessen. Das ist nach wie vor eine sehr, sehr gute Mannschaft. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie gerade auf der Torhüter-Position nochmal nachlegen werden, dann für das Jahr 2027, 2028, dann als Großangriff auch, glaube ich zumindest, auf den Champions-League-Titel. Aber wer weiß übrigens, ob sie sich überhaupt für die Champions-League qualifizieren werden. Das ist ja auch alles andere als sicher. Björn, was bleibt hängen
eigentlich? No, Moment, ja? Jetzt sind wir an dem lustigen Punkt. Wenn zum Beispiel die Füchse Berlin in ihrer Gruppe Fünfter werden und dann in die European League rutschen, also in der Hauptrundengruppe Fünfter würden, in die European League rutschen und dann die European League gewinnen, sind sie wieder in der Champions League. Weil diesen Weg, das muss man im Kopf haben, ja. Dass eben die Sache ist, je nachdem, wer Fünfter in der Hauptrunde wird, das kann fast jede Mannschaft sein, außer ich sag mal Barcelona, Aalborg, West Brem und Magdeburg. So, und dann rutschst du mal ab. Und dann überlegst du dir, tue ich mir ein Viertelfinale Champions League oder nein, so denkt niemand. Aber du kannst ja durch einen dummen Zufall abrutschen und hast aber dann die Möglichkeit, noch die European League zu gewinnen. Und das wissen wir seit diesem Jahr mit Melsungen, wer die European League gewinnt und sich nicht über seine nationale Liga qualifiziert, ist automatisch in der Champions League.
So schnell kann es halt gehen. Ja, und in Zukunft werden wir wahrscheinlich viel hin und her rechnen und spekulieren, weil einige deutsche Mannschaften in die European League auch absteigen werden, beziehungsweise nicht einige deutsche, vielleicht eine deutsche. Das ist die realistischere Variante, würde ich jetzt mal behaupten. Und könnte Melsungen treffen, die aber auch erstmal weiterkommen müssen in ihrer Gruppe. Man kann sich von Beginn an keine Fehler erlauben und das macht die Champions League in dieser Saison, zumindest in der Gruppenphase, ein bisschen interessanter. Jetzt wollte ich eben fragen, was hängen geblieben ist. Da bist du mir ins Wort gefallen. Was denn hängen geblieben jetzt von dieser Vorschau-Sendung oder von der ersten Sendung der neuen Saison? Also für mich sehr viel Lust auf Handball.
Ja, auf jeden Fall. Und ich gehe gerade mal den ganz kleinen Schritt zurück. Ich finde den neuen Modus in der Champions League super, weil du kannst nicht mehr taktieren, du musst Gas geben. Und zwar von vorne bis Köln. Was sonst hängen geblieben ist, ja, wir haben uns gut ausgetauscht, wir haben über viele Sachen gesprochen, von den Jüngsten, der Jungen, bis zu den Erfahrenen der Champions League viel gesprochen. Mir hat Spaß gemacht, wie immer.
Das freut mich. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht. Wie gesagt, Kreisab jetzt wahrscheinlich alle zwei Wochen, wenn es dann ein ganz heißes Thema gibt, was mich brennend interessiert, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte jetzt ein Gespräch führen, ich möchte es vielleicht auch jetzt schon veröffentlichen, kann es sein, dass dann auch alle 10 Tage eine Sendung kommt. Es kann aber auch sein, dass ich mal 16, 17 Tage Pause mache. Ich möchte euch da nichts Falsches versprechen, aber es wird so grob ein Rhythmus von 14 Tagen sein. Und das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste, dass ihr euch darauf auch einstellen könnt. Nochmal der Hinweis, folgt Kreisab gerne bei Social Media und zwar bei Facebook, Twitter, bei YouTube, vor allem aber auch bei Instagram. Da werde ich jetzt ein bisschen mit ein paar KI-Grafiken arbeiten für die Instagram-Story, um auf die Themen der Sendung hinzuweisen und so weiter und so fort. Also freut euch darauf, falls euch das interessiert. Habt ihr da immer einen ganz guten Überblick und ihr dürft nochmal auch anderen davon erzählen. Das hilft, dass mehr Leute bei Kreisab reinhören. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei der Handballsaison 2026, 2027 und demnächst hören wir uns an gleicher Stelle wieder. Bis dann, ciao.